Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der zumindest beruflich gesehen ein zweigeteiltes Leben führt. Matthias Schmidt leitet in Rumänien das größte Tierheim der Welt und er ist auch in Dettenhausen, also in Deutschland, in Baden-Württemberg, der Vorsitzende der Vereinigung Tierhilfe Hoffnung. Guten Morgen und herzlich willkommen, Matthias Schmidt.
Schönen guten Morgen.
Wann waren Sie zuletzt in Rumänien?
Vorletzte Woche. Und okay. Jetzt am kommenden Montag geht es auch dorthin wieder zurück.
Um was zu tun?
Ich gehe in unser Tierheim Smeora. Und dort haben wir seit 2 Wochen jetzt ein neues Projekt, nämlich ein mobiles Kastrationsmobil, also ein Rettungswagen, der umgebaut wurde zum Kastrationsmobil, und mit dem fahren wir auf die ländlicheren Gegenden, auf die Dörfer. Aha. Und wollen dort Hunde, Besitzerhunde und auch freilebende Straßenhunde kastrieren.
Warum machen Sie das?
Um das Problem dieser Überpopulation der Straßenhunde auf eine humane Art und Weise in den Griff zu bekommen, nämlich durch Kastration und nicht, wie von seitens des Staates vorgesehen, durch Einfangen, Beherbergen in Tötungsstationen, ja, und Tötung.
Dieses Tierheim in Rumänien, in der Nähe dieses Ortes Pitești, heißt Smeura. Wie viele Hunde leben da aktuell?
An diesem Tag heute leben dort 5.400 Hunde, darunter knapp 380 Welpen.
Da brauchen Sie eine riesige Infrastruktur.
Das stimmt, und es war über die Jahre wirklich wahnsinnig schwierig, das auch so aufzubauen, wie das heute glücklicherweise funktioniert, zumindest von der Infrastruktur, ja, her. Und es sind 86 Menschen, darunter 56 Tierpfleger, die täglich wirklich alles geben, die, aha, einen sehr, sehr harten Job haben. Und ein Tierpfleger hat zum Teil zwischen 150 und 160 Hunde pro Tag.
Das sind Menschen, deren Beruf das ist, sich um diese Tiere zu kümmern, die also auch entsprechend bezahlt werden, oder machen die das ehrenamtlich?
Ehrenamt ist in Rumänien ein schwieriges Thema. Einfach deswegen, weil das Ehrenamt nicht vertreten ist in der Form, wie es hier bei uns in Deutschland vertreten ist. Tierpflege ist kein anerkannter Beruf in Rumänien. Das sind von uns ausgebildete, angeleitete Tierpfleger, die da bei uns festangestellt arbeiten.
Wie viele Tonnen Futter brauchen Sie für 5.400 Hunde?
5.400 Hunde brauchen pro Tag 2,7 Tonnen Futter, um, okay, satt zu werden. Und was das im Monat oder gar aufs Jahr bedeutet, ist absoluter Wahnsinn.
Mit anderen Worten, da Sie sich ausschließlich über Spenden finanzieren, sind Sie auf ein doch relativ üppiges Spendenvolumen angewiesen.
Absolut, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ohne Spenden könnten wir unser Projekt in Rumänien nicht annähernd führen. Im Gegenteil, wir sind absolut darauf angewiesen, auf Spenden, um für diese 5.400 Hunde einstehen zu können.
Heißt auch, der rumänische Staat gibt keinerlei Zuschüsse?
Im Gegenteil, das ist was ganz Schlimmes, was da in Rumänien passiert. Der rumänische Staat fördert vielmehr dieses alte Modell, Hunde einfangen, Hunde beherbergen und Hunde im Anschluss nach 14 Tagen meist auf brutale Art und Weise zu töten. Viel, viel effektiver und besser wäre es, man würde die Kastration befürworten, beziehungsweise die Kastration umsetzen, weil das ist das, ja, einzigste Instrument, mit dem sie nachhaltig so eine Straßenhundeüberpopulation in den Griff bekommen.
Ein Teil dieser Hunde kommt auch nach Deutschland, der geht nicht an Privatpersonen, sondern erstmal an Tierheime. Wie viele von diesen 5.400 Hunden kommen nach Deutschland?
Wir vermitteln jährlich zwischen 1.800 und 2.000 Hunde hierher nach Deutschland. Allerdings nicht auf direktem Wege, nämlich zum Endadoptant, sondern wir arbeiten ausschließlich mit Partnertierheimen zusammen. Das hat auch einen Grund. Es hat sich über einen längeren Erfahrungszeitraum ganz klar bestätigt, dass es besser ist, wenn Sie salopp gesagt den Weg von der Straße auf die Couch über verschiedene Instrumente gehen lassen. Es ist viel besser, wenn die Hunde hier in Deutschland primär in einem Partnertierheim ankommen, ja, sich dort akklimatisieren können, dort auch nochmal von deutschen Tierpflegern auf einzelne Charakterzüge angeschaut werden. Die verändern sich ja auch teilweise, also im Positiven zu 99%, und dann erst quasi vermittelt werden.
Welche Hunde mit welcher Lebens- oder auch mit welcher Leidensgeschichte sind vermittelbar, welche nicht?
Man muss da immer individuell entscheiden. Die meisten Tiere, die sich bei uns in unserem Tierheim befinden, sind Straßenhunde, ehemalige Straßenhunde gewesen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Hunde, die von privat abgegeben werden. Das sind sogenannte Besitzerhunde. Und dann gibt es die Hunde, die aus den städtischen Tötungsstationen kommen. Aus den städtischen Tötungsstationen kommen meist Hunde, die primär traumatisiert sind. Allein schon wegen dem Aufenthalt in der städtischen Tötungsstation.
Was ist eine Tötungsstation?
Eine städtische Tötungsstation ist ein sogenanntes Tierheim der entsprechenden Stadt. Das wird auch durchs Rathaus finanziert. Das sind werden städtische Hundefänger ausgesandt, die die freilebenden Straßenhunde einfangen, dann tierschutzwidrig auf wirklich brutale Art und Weise, ohne Futter, ohne Wasser, 14 Tage, das ist die gesetzliche Vorschrift, beherbergen innerhalb dieser Tötungsstation und im Anschluss dessen umbringen.
Geschrieben, die werden totgeschlagen, oder?
Sie sagen es ganz genau richtig. Die werden totgeschlagen, die werden totgespritzt mit Frostschutzmitteln zum Teil. Die werden auf ganz brutale, tierschutzwidrige Art und Weise umgebracht und nicht wie grundsätzlich vorgesehen eingeschläfert. Auch das Einschläfern ist nicht der richtige Weg. Aber noch nicht mal das in Anführungszeichen wird so praktiziert, wie es sich gehören sollte, sondern es wird auf brutale Art und Weise gemacht.
Und einen Teil dieser Hunde holen Sie raus? Kaufen Sie die frei oder wie passiert das?
Wir haben da sehr, sehr lange für gekämpft. Wir müssen die Hunde nicht frei kaufen, sondern wir übernehmen sie gemäß der gesetzlichen Frist nach 14 Tagen kostenfrei zu uns in unser Tierheim.
Dort kastrieren Sie sie?
Ganz recht. Dort werden die Hunde zuerst gechippt, danach geimpft und dann phasenweise zuerst aufgepäppelt, dass auch einfach die Narkose stattfinden kann. Und dann werden sie kastriert bei uns, genau.
Ein Teil der Hunde wandert nach Deutschland, der andere bleibt im Tierheim. Werden auch Hunde wieder quasi ausgesetzt auf die Straße, von wo sie kommen?
Unser Tierschutzprojekt hat ganz, ganz lange Jahre genauso gearbeitet, nämlich dass wir die Hunde auf der Straße einfangen, zu uns ins Tierheim bringen, sie kastrieren und dann genau an den Fundort quasi wieder zurücksetzen. Abgesichert durch die Tollwutimpfung und eine Futterstelle, die im Tagesrhythmus von einem Fahrer angefahren wurde. Im Jahr 2013 gab es eine schreckliche Gesetzesänderung innerhalb Rumäniens, die es verboten hatte, dass kastrierte Hunde wieder zurückgesetzt werden auf die Straße.
Die Menschen in Rumänien leben oft ein Leben, das mit unserem überhaupt nicht vergleichbar ist. Da gibt es gewaltige Unterschiede. Pitești, eine Stadt, ich glaube 100 Kilometer westlich von Bukarest, in dem die Menschen wie leben?
Pitești selber ist eine Stadt, die sich in den vergangenen Jahren verhältnismäßig gut auf die Beine gestellt hat. Mit Sicherheit auch der Tatsache geschuldet, dass sie der EU beigetreten sind. Aber Sie haben auf der ländlicheren, dörflicheren Gegend, Sie müssen weniger als 20 Kilometer fahren, um wirklich Menschen zu sehen, die in Strohdachhäusern leben, ohne fließend Wasser, ohne Strom, Menschen ohne Krankenversicherung, Rentenversicherung, die als Tagelöhner ihren Lebensunterhalt verdienen und die darauf angewiesen sind, was sie im eigenen Garten anbauen.
Das heißt, es gibt einen dramatischen Gegensatz zwischen Arm und Reich, auch in Rumänien?
Es gibt einen unheimlichen Gegensatz zwischen Arm und Reich und auch zwischen dem Leben in der Stadt und dem Leben auf dem Dorf.
Ja. Sie haben ja vorhin, als die Musik lief, gesagt, es gibt in Bukarest, damit sind wir wieder in der Stadt, sogenannte Kanalmenschen. Was sind die Kanalmenschen?
Die Kanalmenschen aus Bukarest sind identitätslose Menschen. Das sind Menschen, die unterirdisch leben, wirklich in den Abwasserkanälen von Bukarest. Menschen, die nie die Möglichkeit haben, zum Arzt zu gehen. Menschen, die nie die Möglichkeit haben, irgendetwas zu kaufen, weil sie, wie gesagt, identitätslos sind. Menschen, die in den allermeisten Fällen ihren Lebensunterhalt durch Kleinkriminalität, Drogen, Prostitution zum Teil verdienen. Und die völlig schutzlos ihrer Situation, ihrer nicht änderbaren Situation ausgeliefert sind.
Um die kümmert sich niemand?
Es gibt vereinzelt Projekte, bei denen diesen Menschen geholfen wird. Aber an diesem Grundproblem, nämlich diesen Menschen eine Identität zu geben, ändert sich nichts oder wird nichts gemacht.
Ich erinnere mich, ich habe vor vielen Jahren mit einer Frau eine Sendung gemacht, die in Rumänien Straßenkindern geholfen hat und die erzählt hat, unter welch unfassbaren Bedingungen Kinder vollkommen auf sich allein gestellt leben müssen. Gibt's das heute auch noch?
Es gibt die Straßenkinder auch heute noch und es gibt in Rumänien sehr, sehr viele Kinderheime, Waisenhäuser, zum Teil auch wirklich grauenvoll geführte Waisenhäuser. Mit Sicherheit gibt es auch da einen sehr massiven Unterschied zwischen Stadt und ländlicherer, dörflicherer Gegend, aber auf dem Dorf und speziell zum Beispiel in den Karpaten oder Randkarpaten haben sie auch noch sehr, sehr viele Waisenkinder, ja.
Und es gibt Kinderhandel und Kinderprostitution auch in Rumänien?
In einem besonders erschreckenden und hohen Ausmaß, ja, in der Tat.
Was bedeutet es für Menschen, die ihr Land verlassen, wie zum Beispiel verschiedene rumänische Familien, die dann nach Deutschland kommen, für die ein Leben hier bei uns auf der Straße in Parks offenkundig wichtiger und besser ist als ein Leben in ihrer Heimat Rumänien?
Ich glaube, dass der Hauptgrund ein gewisses Maß von Mittellosigkeit ist. Als Tagelöhner ist es schwierig, sein Geld zu verdienen. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tag lang bei jemandem, weiß ich nicht wie viel Quadratmeter Pflastersteine verlege und am Abend 4,50 Euro bekomme, dann ist das ein nur bedingt zufriedenstellendes Ergebnis. Und am nächsten Tag habe ich möglicherweise nicht mehr die Möglichkeit, diese Pflastersteine weiter zu verlegen. Ich glaube, dass viele auch eine falsch vermittelte Perspektive vermittelt bekommen, nämlich hierher zu kommen und in Anführungszeichen aus den Vollen zu schöpfen und hier alles direkt zu bekommen.
Und alles kommt ganz anders.
Und alles kommt komplett anders.
Jetzt haben wir über die Menschen in Rumänien gesprochen, sprechen wir nochmal über die Hunde. Wie sind Sie persönlich eigentlich auf den Hund gekommen?
Das ist eine Geschichte aus früher Kindheit, will ich sagen.
Aha.
Mein Elternhaus stand mehr oder minder als Nachbarhaus zu Ute Langenkamp. Ute Langenkamp war die Begründerin unseres Vereins. Und
in Dettenhausen.
In Dettenhausen, genau. Ute Langenkamp hat damals im Rhein-Eckhaus gelebt mit 16 Hunden aus dem Tierschutz. Und für mich war das als Kind immer das Größte, zweimal täglich oder schulisch bedingt einmal täglich am späten Nachmittag mit Ute Langenkamp und ihrem Ford Transit-Bus auf den Braunacker rauszufahren und mit diesen 16 Hunden, wie es zu Spitzenzeiten waren, spazieren zu gehen.
Also 16 Hunde in einer Wohnung oder einem Haus klingt erstmal komisch.
Das mag in erster Linie komisch klingen. Ute Langenkamp war eine Vollblut-Tierschützerin, die diese 16 Hunde aus wirklich ungeheuren Zuständen geholt hat und hat die wirklich sehr, sehr gut bei sich zu Hause beherbergt und hat das toll gemacht.
Sie waren auch schon in anderen Häusern und Wohnungen, wo Menschen mit 16 oder mehr Hunden gelebt haben, da sah es nicht so toll aus, oder?
Das stimmt. Ein ganz schlimmer Fall war vor drei Jahren mittlerweile in Mönchengladbach. Es war wirklich, das waren grauenvolle Verhältnisse. Die Hunde waren weder medizinisch versorgt, die Haltungsbedingungen wirklich katastrophal. Und damals hatten wir aus einer verhältnismäßig kleinen Wohnung fast 40 Tiere rausgeholt.
Wem hat die Wohnung gehört?
Die Wohnung war ein Privatbesitz von den Haltern, Ehepaar, die mit der Situation völlig überfordert waren, die immer wieder neue Tiere dazugenommen haben. Die Tiere haben sich dort auch mehr oder minder wahllos vermehrt und die Zustände waren einfach katastrophal.
Passiert Ihnen sowas öfter? Dass Menschen offenkundig mit der Haltung von Tieren oder Hunden überfordert sind?
Das ist so. Ich bin mir sicher, dass das in Deutschland sehr, sehr häufig passiert und es auch eine sehr, sehr große Dunkelziffer gibt, von der wir noch überhaupt nicht wissen, dass Tiere katastrophal gehalten werden. Wir sind jetzt in erster Linie nicht der Tierschutzverein, der angerufen wird, wenn es um so eine Beschlagnahmung, wie man es ja sagt, geht, sondern wir waren diejenigen, die einfach mit Manpower und dem Transporter geholfen haben und eben diese Hunde einzufangen oder sicherzustellen.
Ihr Modell funktioniert ja anders, um es nochmal zu sagen. Also die rumänischen Straßenhunde kommen nach Deutschland, werden nicht sofort an Privatpersonen abgegeben, sondern das sind andere Tierheime, mit denen Sie zusammenarbeiten, zwischengeschaltet.
Richtig.
Gucken die sich dann sehr genau an, welcher Hund dann in welchen Haushalt, in welche Familie kommt?
Ganz genau. Und damit steht und fällt auch alles. Die Vermittlung ist das Wichtigste. Und unsere deutschen Partnertierheime gehen da wirklich sehr, sehr behutsam und gut um. Die Hunde kommen an nach einem verhältnismäßig stressigen Transport, der immer 18 bis 24 Stunden lang dauert. Dann können die Hunde ankommen, werden akklimatisieren, werden von den entsprechenden Tierpflegern nochmal 14 Tage lang beobachtet, bis es dann wirklich zur Vermittlung übergeht. Und auch bei der Vermittlung von Hunden muss man mit verschiedenen Instrumenten arbeiten. Die potenziellen Adoptanten kommen ins Tierheim, geben eine Selbstauskunft, gehen zweimal, dreimal an verschiedenen Terminen mit den Hunden spazieren. Und dann, wenn es zur Vermittlung kommt, wird eine Nachkontrolle auch gemacht und eine Schutzgebühr erhoben.
Matthias Schmidt, welche Erfahrungen haben Sie mit Kampfhunden?
Mit sogenannten Kampfhunden habe ich gute Erfahrungen. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich war als Schüler mit dem Schäferhund und Staffordshire Terrier spazieren, aha, weil die Halterin bis 16 Uhr gearbeitet hat und dann war ich meistens um 14 Uhr mit denen spazieren. Und diese Staffordshire Terrier Hündin, die war ein derart traumhaft liebevolles Wesen, ein ganz, ganz toller Hund und ich persönlich habe wirklich ausgesprochen positive Erfahrungen.
Haben Sie in Rumänien in Ihrem Tierheim auch sogenannte Kampfhunde, die Sie nach Deutschland vermitteln?
Wir haben vereinzelt auch solche Hunde bei uns in Rumänien im Tierheim. Das sind meistens Hunde, die entweder diesen Hundekampf, zu dem sie scharf gemacht wurden, überlebt haben und dann infolgedessen abgegeben wurden bei uns im Tierheim. Oder es sind Menschen, die sich dieses Tier als Statussymbol geholt haben und dann glücklicherweise in Klammern festgestellt haben, dass sie überfordert sind und das Tier abgegeben haben.
Diese abgerichteten Hunde, sind die vermittelbar oder ist deren Aggressionspotenzial einfach zu groß?
Es kommt ja ganz darauf an, inwiefern die Hunde abgerichtet wurden. Das sind Hunde, die auf Hundekampf, sprich auf andere Hunde abgerichtet worden sind und da ist mit sehr, sehr großer Sicherheit zu sagen, dass man die niemals insofern sozialisieren kann, dass die in einer Hundegruppe zusammengesetzt werden können. Menschen gegenüber sind die wirklich sehr, sehr freundlich. Und das soll jetzt überhaupt nichts Schöngeredetes sein, sondern die haben schrecklicherweise auch aufgrund des Abrichtens einen Bezug zu Menschen, der positiv ist. Und mit diesen Hunden, den Hund kann man als Sozialpartner Menschen gegenüber definitiv halten. Natürlich muss der Mensch auch entsprechend einen soliden Auftritt haben und sachkundig sein. Es darf nicht sein, dass jede Hunderasse oder jeder einen sogenannten Kampfhund, wenn wir es so nennen wollen, jetzt halten darf oder auch kann.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Kampfhunde, sogenannte Kampfhunde für ein bestimmtes Klientel so attraktiv sind?
Ich bin mir ganz sicher, dass das ein Statussymbol für ein gewisses Klientel sein soll. Das sind Menschen, die genießen das, Angst auszulösen, die genießen das, dass ihnen Leute aus dem Weg gehen, die genießen diesen Auftritt, den sie nur mit diesem Hund haben können.
Das heißt, sie sind höchst ungeeignet, einen solchen Hund zu halten.
Genau diese Menschen sind höchst ungeeignet, einen solchen Hund zu halten. Und da müssen wir ansetzen und das darf zukünftig nicht mehr sein. Solche Menschen dürfen solche Tiere nicht halten, weil sie schlichtweg das ausschließlich als Statussymbol nutzen und weil sie keine Ahnung haben.
Aber solche Menschen halten solche Hunde. Mit anderen Worten, die Kontrollen sind entweder unzureichend oder sie versagen komplett.
Das stimmt. Und das ist wirklich unheimlich traurig auch festzustellen. Die Leidtragende sind die Tiere. Aber man darf jetzt auch diese Rasse Hund nicht dämonisieren. Es ist in erster Linie der Halter, derjenige, der hier ganz massive Fehler gemacht hat.
Gleichwohl ist es zu dramatischen Unfällen gekommen mit Todesfolge. Zwei Kampfhunde, die in den letzten Wochen insgesamt drei Menschen getötet haben. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, ein Kampfhund beißt eine Frau im Rollstuhl und ihren körperbehinderten Sohn tot?
Das ist grauenvoll, das ist schlichtweg grauenvoll und das tut mir unendlich leid. Das ist ein ganz arg schlimmer Vorfall mit grauenvoller Konsequenz. Man darf nicht außer Acht lassen und muss auch ein Stück weit sehr vorsichtig sein, jetzt diese Hunderasse so zu dämonisieren und sie als permanent und dauerhaft aggressiv darzustellen.
Aber bleiben wir doch mal erst bei diesem Fall. Also zwei Halter, die offenkundig total überfordert waren mit diesem Hund, den diese Frau, glaube ich, auch angeschafft hat, um sich vor ihrem gewalttätigen Mann zu schützen. Mhm. Das ist ja auch, tja, die Ironie des Schicksals letztendlich. Dann wurde dieser Hund innerhalb der Wohnung in einem Stahlzwinger gehalten.
Ja, in einer Metallbox oder Stahlzwinger gehalten. Das sind Haltungsbedingungen, wie sie katastrophal sind. Das sind Haltungsbedingungen, die überhaupt nicht sein dürfen. Und die fördern natürlich automatisch auch dieses Potenzial, ab einem gewissen Punkt aggressiv zu werden. Ja. Genau diese Hunderasse hat übrigens eine sehr, sehr hohe Reizschwelle. Sie haben beim Dackel, beim Chihuahua zum Beispiel, eine viel, viel niedrigere Reizschwelle. Sprich, der Chihuahua oder Dackel würde grundsätzlich viel, viel früher zubeißen als jetzt der American Staffordshire Terrier oder Pitbull Terrier. Das ist einfach so.
Der Bitte? Eine kann totbeißen und der andere
genau.
nicht.
Genau, aber wir haben natürlich einen ganz massiven Unterschied und das ist auch nicht, das ist ganz klar. Die Kieferkraft ist eine ganz, ganz andere.
Es muss auch ein dramatisches Behördenversagen gegeben haben. Es hat Anwohner gegeben, die sich beschwert haben, die Behörden darauf aufmerksam gemacht haben. Es war eine Hunde-Expertin involviert, die gesagt hat, dieser Hund ist extremst aggressiv und verhaltensauffällig.
Ja, wir haben da einfach ein ganz großes Problem, nämlich zum einen dieses Behördenversagen, zum anderen keine einheitliche Linie, was Haltungsbedingungen beziehungsweise vielmehr was ein Sachkundennachweis zum Beispiel angeht. Es wäre wünschenswert und nicht nur wünschenswert, sondern ganz arg dringend erforderlich, dass Menschen, die eine solche Hunderasse halten, auch ganz verantwortungsbewusst damit umgehen müssen. Und das ist meiner Einschätzung nach in diesem Moment nur damit gegeben, wenn illegale Zucht oder illegal, das ist jetzt auch ein Widerspruch in sich, wenn die Zucht an sich verboten wird und wenn ein Sachkundenachweis gemacht werden muss von denjenigen, die einen solchen Hund halten wollen. Und dann muss es Haltebedingungen geben. Es kann nicht sein, dass man in der Dreizimmerwohnung, in der Zweizimmerwohnung, im fünften Stock, im sechsten Stock einen solchen Hund bei körperlich eingeschränkten Leuten quasi halten darf, kann. Und dass, wenn es dann Hinweise gibt, denen nur fadenscheinig oder nicht pünktlich genug nachgegangen wird. Dadurch ist diese grauenvolle Situation kreiert worden.
Tragischerweise ist ein 7 Monate alter Säugling ums Leben gekommen, weil allein mit einem Kampfhund der Kampfhund zugebissen hat. Was fällt Ihnen da spontan zu ein?
Es ist furchtbar, das ist ein unheimlich tragischer Fall. Grundsätzlich sollte man Kleinkinder nicht mit einem Hund unabhängig von der Rasse allein lassen. Kinder reagieren anders. Kinder sind ihrer Größe wegen oftmals auf Augenhöhe mit den Hunden. Weil Kinder Hunde oder Tiere im Allgemeinen sehr interessant finden, fixieren sie mit den Augen, sprich schauen ihnen direkt in die Augen. Auch sowas wird von Hunden, kann von Hunden als Bedrohung wahrgenommen werden. Durch die phasenweise unkontrollierten Bewegungen von Kindern ist auch das für das Gegenüber, nämlich den Hund, oftmals nicht so einzuschätzen, um was handelt es sich denn da. Aber ich glaube, festhalten muss man auf jeden Fall, man sollte Kleinkinder bis zum gewissen Alter keinesfalls mit dem Hund, unabhängig von welcher Rasse, aus genau den Gründen allein lassen.
Ja, wir haben vorhin festgestellt, ohne jetzt alle Details zu kennen, da waren die Halter komplett überfordert, Frau im Rollstuhl, Sohn körperbehindert. Auch in diesem Fall wird man möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass die Familie, die diesen Hund gehalten hat, dazu nicht in der Lage und befähigt war. Mit anderen Worten, brauchen wir nicht letztlich ganz andere auch Kontrollen und ganz andere Sanktionsmöglichkeiten in solchen Fällen?
Definitiv, unbedingt. Und da muss ich ganz, ganz dringend etwas verändern. Man sollte jetzt an dieser Stelle nicht die Hunde dämonisieren, sondern wirklich konstruktiv daran arbeiten, dass sowas nie wieder vorkommt, indem man verschiedene Maßnahmen ergreift. Sachkundenachweis für diejenigen, die so einen Hund halten wollen. Überprüfung der Haus-, Wohnungs-, Umstände, ob adäquate Haltung überhaupt möglich ist für so ein Tier. Und dann wäre es doch, wenn wir, leicht provokant, vom Wesenstest der Hunde jetzt permanent sprechen. Und hat er einen Wesenstest, hat er bestanden.
Ja.
Vielleicht sollten die Menschen auch einen Wesenstest, / Eignungstest machen müssen. Kann vom Veterinäramt abgenommen werden, kann von einem Tierschutzbund, vom Tierschutzbund abgenommen werden, als Beispiel. Und dann kann man feststellen, klappt es nicht, darf das hier auf gar keinen Fall sein oder könnte das durchaus funktionieren?
Wobei beide Wesensteste sich nicht ausschließen. Man kann ja beides machen, sinnvollerweise.
Ja.
Okay.
Ja, absolut.
Jetzt gibt es am Wochenende Mahnwachen und Gedenkveranstaltungen für den eingeschläferten Chico. Hat unser Land keine anderen Probleme?
Mit Sicherheit haben wir ganz arg viele andere Probleme, aber auch das, wenn Sie es als Gedenkveranstaltung oder Mahnwache jetzt für den Hund Chico nicht stehen lassen wollen, dann ist es hoffentlich ein Instrument dafür, um genau für die eben gesagten Dinge wachzurütteln, aufzurütteln und vielleicht auch auf politischer Ebene ein Zeichen zu setzen, dass sowas nicht mehr vorkommt und dass hier die adäquaten Maßnahmen eben ergriffen werden.
Gut, man kann es auch positiv sehen. Wir leben in einem freien und toleranten Land. Da kann es auch Mahnwachen geben für eingeschläferte Kampfhunde. Wir haben viele Mails bekommen von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Viele Mails auch in die Richtung, dass sie die Arbeit, die sie mit den Straßenhunden in Rumänien machen, toll finden. Auch eine Hörerin, die geschrieben hat, dass sie auch schon rumänische Straßenhunde aufgenommen hat bei sich zu Hause. In Deutschland oder in Baden-Württemberg sehr gute Erfahrungen mitgemacht hat. Es gibt einen Hörer, der bezweifelt ihre Aussage, dass der Dackel aggressiv ist und der Pitbull außerordentlich friedvoll mit ganz hoher Toleranzschwelle.
Also es ist in der Tat so, dass die Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier eine deutlich höhere Reitschwelle haben als zum Beispiel der Dackel. Das ist wissenschaftlich auch belegt. Aber man,
und der Hörer sagt, genau, mit seinen Hunden sei es anders gewesen.
Richtig,
das können wir jetzt nicht verifizieren.
Ganz klar. Ein Hund ist ein Lebewesen, ist ein Individuum und ich glaube, man kann oder man darf sowieso pauschal nie ein Gesamturteil jetzt darüber fällen. Es gibt mit Sicherheit immer wieder Hunde oder Lebewesen, bei denen das nicht hundertprozentig so übereinstimmt.
Es gibt auch Hörer, die schreiben oder die fragen, warum man eigentlich die Zucht von Kampfhunden, die man in einem Land wie Deutschland ja nun wirklich nicht braucht, warum man die nicht einfach verbieten kann.
Ja, das wäre ein ganz arg wichtiges Thema oder das ist ein ganz arg wichtiger Aspekt. Wir als Tierschützer sind auch grundsätzlich absolut dafür, dass die Zucht im Allgemeinen unabhängig von der Rasse verboten wird. Wir brauchen keine gezüchteten Rassehunde.
Warum brauchen wir die nicht?
Es hat ganz arg viele Tiere in den Tierheimen. Tiere, die abgegeben werden, weil sie zu alt geworden sind, weil man sich hat scheiden lassen, weil irgendein Lebensumstand dazu geführt hat, dass man der Meinung ist, ich möchte diesen Hund nicht mehr. Und diese Tiere brauchen eine Chance. Warum müssen Tiere gezüchtet werden, wenn es doch in unseren Tierheimen wirklich ganz arg viele Tiere hat, ob inländisch oder ausländische Tiere, die wirklich wunderbar sozialisiert sind, häufig, und die dringenden Platz brauchen.
Da werden Ihnen Leute möglicherweise sagen, Verzeihung, Gebrauchtwagen gibt es, so wie es Neuwagen gibt, und Sie können nicht die Neuwagen verbieten, damit die Gebrauchtwagen häufiger verkauft werden.
Ja, aber wir sprechen trotzdem noch. Der Gebrauchtwagen, Sachgegenstand, das Tier, Lebewesen, der ethische Aspekt vielleicht auch noch mit eingerechnet.
Okay.
Und die Tatsache, dass man einfach, manche Rassehunde werden möglicherweise benötigt, in Anführungszeichen. Aber diese ganze illegale Zucht, zum Beispiel von Staffordshire Terriern, von den sogenannten Kampfhunden, das gehört zwingend verboten.
Abschlussfrage eines Hörers: Wäre es nicht angebrachter, Energie und Geld für die notleidende Bevölkerung in Rumänien zu investieren oder wenigstens für die Erhaltung aussterbender Tierarten statt in Straßenhunde? Ihre Antwort?
Die Straßenhunde sind sich selbst überlassen worden von politischer Ebene aus. Diese Überpopulation von Straßenhunden ist gekommen, weil nicht reagiert wurde. Und unser Ziel ist es, diese Straßenhunde-Überpopulation auf humane Art und Weise, nämlich durch flächendeckende Kastration, in den Griff zu bekommen. Und das ist ein ganz arg wichtiger Punkt. Und dafür kämpfen wir und dafür stehen wir mit aller Kraft ein.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.